Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen aller Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen werden und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass uns beten. O Gott, du hast die Herzen aller Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was wahr ist, innerlich verkosten und uns seines Trostes allezeit erfreuen, durch Christus, unseren Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Meine lieben, hochwürdigen Herren, ehrwürdige Herren, meine Damen und Herren, ich halte diesen Vortrag mit gemischten Gefühlen. Der Endzweck dieses Vortrages ist es, das Thema, über den er handelt, wegzublasen. Denn diese Thematik und Problematik, haben wir einen gültigen Papst, haben wir keinen gültigen Papst, ist der Stuhl des heiligen Petrus besetzt oder ist er nicht besetzt? Hat Johannes Paul II., Karol Wojtyla, den Thron des Petrus usurpiert, sich angemaßt? Oder ist er rechtmäßiger, gültiger Papst? Diese ganze Fragerei ist nicht ohne Hilfe des großen Zerstörers und Durcheinanderwerfers überhaupt aufgebracht worden. Meine lieben Brüder und Schwestern, denn diese ganze Fragestellung lenkt uns in einer grauenhaften Weise vom Wesentlichen ab und von dem ab, worauf es heute entscheidend ankommt. Diese ganze Fragestellung verengt unseren Blick und hat eine zerstörerische, spalterische Wirkung. Und ich wäre dankbar, wenn mein Vortrag erreichen würde, dass diese ganze Frage überhaupt aus den Gehirnen verbannt würde. Auf was kommt es an? Auf die Inhalte. Auf die Inhalte und immer wieder auf die Inhalte. Immer sie und nur sie. Und wir müssen wissen, dass der Kampf derer, die heute den Innenraum der Kirche besetzt halten und die Kirche, der Innenraum der Kirche und der offizielle Raum der Kirche ist unter Fremdherrschaft. Und diesen Raum besetzen und halten besetzt diejenigen, die ihren fanatischen Kampf kämpfen gegen die Inhalte und ihre absolute Verbindlichkeit. Und wer jetzt die Fragestellung, die Hauptfragestellung, schwerpunktlich richtet darauf, ist der Stuhl Petri besetzt oder nicht besetzt? Ist der heutige Papst wirklich Papst oder ist er es nicht? Der tut den Progressisten den größten Gefallen, indem er von den Inhalten ablenkt und auf juristische Fragen sich konzentriert. Allerdings, so ganz unerheblich, ist es wahrlich nicht. Im Grunde versteht man ja unter sedis vacans, dass also der Stuhl des Petrus vakant ist, leer ist, die Zeit zwischen dem Hinscheiden eines Papstes
und der Neuwahl des Nächsten. Wäre der heutige Papst in Wirklichkeit keiner, so wäre in der Tat der Stuhl des Petrus unbesetzt. Aber wann wäre der Papst kein Papst mehr? Nur dann, wenn er den Stuhl des Petrus sich angemaßt hätte, usurpiert hätte, besetzt hätte mit der klaren Absicht, mit der teuflischen Absicht, durch die so erworbene Macht die Kirche zu zerstören. Hat der heutige Papst diese bewusste, willentliche Zielsetzung? Ja oder nein? Können wir das feststellen, ob er diese Zielsetzung hat oder nicht? Wir können es natürlich nicht feststellen. Und solange man das nicht feststellen kann, weil man nicht in das Innere eines Menschen hineinzusehen vermag, müssen wir davon ausgehen, dass der Papst diese teuflische Absicht nicht hegt und in einem materiellen Irrtum befangen ist, dass er selbst besetzt ist von denen, die die Absicht haben, und zwar die gründliche Absicht, die Kirche von innen her zu zerstören. Die gibt es nachweislich. Das sind diejenigen, die von außen her in die Kirche hineinwirken und sich viele Helfershelfer gewonnen haben, die die katholische Kirche aller Zeiten, so wie wir sie kennen und wollen und wie sie gemeint und gestiftet ist, zerstören und ausradieren wollen. Und die Beherrscher sind Professoren und Publizisten, um es mal etwas pauschal zu sagen. Schwerpunktlich Professoren und Publizisten. Und in ihrer Hand, Marionetten in ihrer Hand, sind Papst und Bischöfe. Jetzt könnten Sie einwenden, ist es denn überhaupt möglich, dass ein so gescheiter, theologisch gebildeter, philosophisch gebildeter Mann wie Johannes Paul II., wie Karl Wojtyla, so benebelt und in einen solchen Irrtum hineingestoßen werden kann? Er kann bei all seiner Intelligenz und bei all seinem theologischen Vorwissen. Und wie sehr er es kann und die Bischöfe es können, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Meine lieben Brüder und Schwestern, stellen Sie sich vor, der Papst Johannes Paul II. Wäre keiner, sondern es wäre nur der Herr Wojtyla, der sich als Papst ausgibt, vom Papst hat wählen lassen, um die Kirche zu zerstören. Von solchen, die ihn absichtlich auf den Thron des Petrus setzen wollten, damit er sein Zerstörungswerk vollziehe. Dann würde der ganze Episkopat unter diesem Aspekt ihm gehorchen. Und weil der Papst kein gültiger Papst wäre, wären auch die Bischöfe im Grunde keine gültigen Bischöfe mehr. Das hieße weiterhin. Also dort, wo sich die katholische Kirche als katholische Kirche repräsentiert, darstellt, dort wäre sie nicht mehr die katholische Kirche. Es ist ja in den Augen der Welt eine dauerhafte Institution, die katholische Kirche. Mit Papst und Bischöfen. Sie stellt sich, sie nennt sich katholische Kirche. Und auf einmal wäre sie es nicht mehr. Dieselbe Einrichtung, lokalisierbar, räumlich fixierbar, personal ansprechbar, genau wie vor 30 Jahren, das wäre auf einmal nicht mehr die katholische Kirche. Seinshaft nicht mehr die katholische Kirche, sondern eine andere freimaurerische Kirche. Die Synagoge Satans. Dann hätte sich eine negative Transsubstantiation vollzogen. Der Kirche, so wie sie sich darstellt, wäre eine neue Substanz untergeschoben worden, an derselben Stelle, wo sie immer gewesen ist. Sie wäre von Grund auf etwas ganz anderes, nämlich die Antikirche. Ist das möglich? Es ist nicht möglich, meine lieben Brüder und Schwestern. Denn genau damit würde das Wort des Herrn widerlegt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wäre es so, dass die katholische Kirche dort, wo sie sich so nennt, wo sie so angesehen wird als katholische Kirche, wäre sie dort auch in ihrem wahren Sein nicht mehr die katholische Kirche, dann würde das Wort des Herrn nicht mehr gelten. Es wäre außer Kraft gesetzt, widerlegt, wir wären die ärmsten Menschen, unser Glaube wäre hinfällig. Denn es ist völlig unmöglich, dass die katholische Kirche offiziell mit ihrem Anspruch, die katholische Kirche zu sein, auf einmal an derselben Stelle, in derselben Länge und Breite, nicht mehr die katholische Kirche wäre, sondern ausgewandert wäre irgendwohin nach Köln-Rath oder was weiß ich. Und dort wäre sie auf einmal. Absolut unvorstellbar, denkerisch unvollziehbar. Was folgt daraus? Dort, wo die katholische Kirche sich als solche vorstellt, die heute offiziell sich so präsentierende, ist seinshaft noch die katholische Kirche. Gar kein Zweifel. Der Papst ist Papst, die Bischöfe sind Bischöfe. Und die Kirche ist die Kirche. Aber was ist mit ihr geschehen? Vorübergehend ist ihr wahres Sein überlagert, entstellt. Das Erscheinungsbild der Kirche entspricht grundsätzlich heute nicht mehr ihrem wahren Wesen. Vorübergehend ist ihr Wesenseigentum besetzt gehalten, überlagert. Vergleichen Sie es mit einem besessenen Menschen. Wenn ein Mensch körperlich besessen ist, dann bedient sich der Satan des Leibes dieses Menschen, seiner Sprechorgane, und alles, was dieser Mensch von sich gibt, ist nicht er, sondern der Satan benutzt ihn, um zu sprechen. Der Satan spricht vermittels seiner Organe. Hat der Mensch jetzt aufgehört, der Besessene, dieser Mensch zu sein? Keineswegs. Er ist noch dieser Mensch. Aber alles, was er von sich gibt, ist abscheulich, gotteslästerig, schaurig, teuflisch, zutiefst abzulehnen. Gegen den eigentlichen Willen und das tiefste Wesen dieses Menschen gerichtet. Aber Satan hat die Oberhand über sein Leib gewonnen und benutzt und missbraucht sein Leib, um das zu sagen, was er, Satan, sagen will. Oder einer oder mehrere seiner Dämonen, je nachdem. Muss sich deshalb sagen, das ist nicht mehr dieser Mensch. Dieser Mensch ist verschwunden. Diese vom Teufel besessene Anneliese Michel ist nicht mehr die Anneliese Michel. Doch sie ist es. Nur ist sie selber besetzt, ihrer nicht mehr mächtig. Ein anderer benutzt ihre Organe, um sich zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen. Ist die katholische Kirche dort, wo sie sich als solche vorstellt, seinshaft noch die katholische Kirche? Zweifellos. Aber ihr Eigentum, und ihr Eigentum ist der Papst, die Bischöfe, Priester, Sakramente, ist mit Beschlag belegt, weithin, vom Fürsten dieser Welt. Sodass er die Organe, die Wesenseigentümlichkeiten, den Wesensbesitz der Kirche benutzt, um sich selber zur Sprache zu bringen. Ist dadurch die Kirche überwältigt und zerstört? Nein. Eine vorübergehende, schreckliche Phase. Aber das, was so heimgesucht, so missbraucht, so entstellt, so verfälscht wird, ist eben die katholische Kirche. Und darum müssen wir davon ausgehen, dass der Papst gültiger Papst ist und nicht durchschaut, was gespielt wird. Was wird denn gespielt, meine lieben Brüder und Schwestern? Das müssen Sie klar sehen. Es wird behauptet, von den Besetzern, den dezidierten Progressisten. Der ein oder andere Bischof ist ja ganz und gar von diesem Progressismus mit Beschlag belegt. Allerdings nicht die meisten. Der ein oder andere Bischof will es sogar sehr bewusst. Er will eine andere Kirche. Dieser Papst, wenn man genau hört und liest, was er sagt, sicherlich nicht. Er ist in einem fürchterlichen Irrtum befallen. Er sagt 1000 Richtigkeiten. Die entscheidende Richtigkeit sagt er aber nicht. Dort, wo es drauf ankommt, sagt er genau das Falsche. Hält es aber für katholisch. Ist das denn möglich bei einem so intelligenten Menschen? Meine lieben Brüder und Schwestern, was ist denn der zentrale Irrtum? Es ist nämlich ein einziger. Eine einzige Falschideologie. Und aus dieser einen einzigen Falschideologie ergibt sich der ganze Rattenschwanz von Skandalen, Irrtümern, Entstellungen und Verfälschungen. Seit dem sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzil, das kein Konzil war. Mit Sicherheit keins. Dass dieses Konzil einmal als ungültig erklärt, als ein Räuberkonzil erklärt wird, ist so sicher wie 2 × 2 = 4. Absolut sicher. Das Sicherste vom Sichersten. Ein äußerst raffiniertes Ereignis. Eine Versammlung, die der Satan so benutzt hat, dass man seine Genialität bewundern muss. Wenn einer unbedingt die Kirche zerstören will oder wollte, hätte er es nicht besser, raffinierter machen können, als geschehen ist. Nur gelingt es ihm nicht. Sie wird sich wieder in ihrem eigenen Licht erheben und wird sich aus ihrer eigenen Seinstiefe wieder regenerieren. Absolut sicher, gemäß der Verheißung des Herrn. Wir hier sind Kirche und wir aber sind berufen im Rahmen der Priesterbruderschaft, im Rahmen der Messzentren, im Namen der Priesterbruderschaft assoziierten Gruppen, zum Beispiel der Actus Bis Unica. Wir hier repräsentieren das wahre Sein der Kirche und sind aufbewahrt und aufgespart bis zu dem gesegneten Zeitpunkt, wo die Kirche wieder hervortritt als solche. Und das freilich wird zwar vorbereitet von den Gebeten kranker, leidender, einsamer, einfacher Menschen, wird aber zutage treten durch das Machtwort eines Papstes, der, koste es, was es wolle, ohne Rücksicht, wie ein heiliger Gregor der Siebte, hineinfegt, ohne Rücksicht darauf, dass die Kirche zahlenmäßig dann sehr zusammenschrumpfen wird. Aber diese zusammengeschrumpfte wird dann den Kern bilden und den Keim einer langsamen, stetigen, sicheren und vielleicht auch relativ schnellen Verbreitung. So wird es kommen. Was ist nun der zentrale Irrtum? Der zentrale Irrtum ist der: Die katholische Kirche hat das Vorbild Jesu zu verwirklichen als Gemeinschaft und hat Modell zu sein für eine sich immer mehr vollkommnende, selbstvervollkommnende, immer menschlichere, immer tolerantere, großzügigere, verstehendere, einfühlungsfähigere menschliche Gesellschaft. Entscheidend also, so sagt diese Falschideologie, sind die Verhaltensweisen des Jesus von Nazareth. Er hat durch sein Verhalten uns die Liebe Gottes geoffenbart und durch sein Verhalten und durch sein Beispiel uns die Liebe Gottes zu den Menschen garantiert, vergegenwärtigt. Er ist im Zeichen dieser göttlichen Zuwendung zu den Menschen den Tod gestorben, um uns Menschen durch sein Beispiel die Kraft zu geben, eine neue Frömmigkeit zu installieren. Nämlich jene Frömmigkeit, die nicht mehr zum Himmel aufblickt, sondern durch das Beispiel der göttlichen Liebe, vorgeführt durch Jesus von Nazareth, nun sich der Welt zuzuwenden, um die Welt im Sinne der Versöhnung und des Friedens zu revolutionieren. Darum ist die katholische Kirche da, um mit allen anderen Religionsgemeinschaften, ich spreche immer noch im Namen dieses fürchterlichen Irrtums, um mit allen anderen Religionsgemeinschaften gemeinsam im Zeichen des gemeinsamen humanen Anliegens zum richtigen Aufbau der menschlichen Gesellschaft beizutragen. Die katholische Kirche also ein Beitrag für den Fortschritt der Menschheit, der gesamten, zahlenmäßig gesamten Menschheit. Die Menschheit als Kollektiv schreitet voran und wir haben durch unser besonderes Wissen, das wir von Jesus her haben, eine besondere Mission, einen Beitrag zu liefern. Arm in Arm mit allen anderen, denen es auch um eine bessere Menschheit geht. Daher ist das jetzt mit dem pilgernden Gottesvolk gekommen. Im Grunde eine teuflische Doktrin. Pilgerndes Gottesvolk heißt, wir sind noch alle auf dem Wege und wir respektieren jede andere Auffassung, jede andere Überzeugung, Weltanschauung als eine gültige Station auf dem Weg zur endgültigen Wahrheit. Zum Punkt Omega, zur Vollendung. Wir haben noch nicht die Wahrheit. Wir sind noch im Niemandsland des noch nicht. Wir wissen noch nicht, was eigentlich die endgültige göttliche Wahrheit ist. Wir nehmen an dieser Wahrheit schon so ein bisschen teil. Wir erahnen sie. Aber wir können zu dieser Wahrheit noch nicht vorstoßen. Wir umkreisen sie durch zeitbedingte Formulierungen. So sind die Dogmen zeitbedingte Formulierungen, die den Wahrheitskern umkreisen. Aber dieser Wahrheitskern ist in sich unerreichbar. Und je nach Zeitläuften und je nach Situation gibt es immer wieder neue, eben zeitgemäße, je zeitentsprechende Formulierungen, die den gleichen Wahrheitskern in einer anderen Weise, unter einem anderen Aspekt umkreisen. So gibt es ständige Ablösungen. Einmal sieht man die Wahrheit so, einmal sieht man sie anders. Aber immer ist es eine Wahrheit, die wir im Grunde noch nicht kennen, auf die wir zuwandern, uns demütig einander einhakend auf dem Wege mit allen anderen Gemeinschaften ökumenisch zum Endziel hin. Demütig gestehen wir ein, dass wir die Wahrheit noch nicht haben. Wollten wir einen absoluten Wahrheitsanspruch erheben, einen unbedingten Wahrheitsanspruch, ich spreche immer noch, Sie merken es, im Zeichen dieses teuflischen Irrtums, wollten wir einen solchen Wahrheitsanspruch erheben, dann wären wir ja Friedensstörer, stören Friede. Wir würden die idyllische Gemeinschaft der Menschen untereinander konterkarieren. Wer Inhalte behauptet, der trennt. Darum lasst uns nicht auf Inhalten bestehen. Es sei denn, wir sehen in den Inhalten einen Beitrag. Jeder hat ja so seine Erfahrung. Und so sollen wir im Ringelreihen, kreisrund sitzend, jeder seine Erfahrungen einbringen, seine Überzeugungen, recht so, wunderbar, sehr schön, du meinst das mehr so, der andere ist mehr konservativ, recht so, der andere ist mehr fortschrittlich, umso besser, der andere ist Buddhist, auch sehr schön, wir wollen alle alles einbringen und dann möglichst gruppendynamisch verwerten. Und so kommen wir, indem wir vor allem das Beispiel des Geltenlassens, Leben und Lebenlassens, Stehenlassens üben, immer weiter, irgendwann wird dann die Vollkommenheit da sein, wenn alle Menschen Brüder geworden sind und wenn diese Erde ein bewohnlicher, angenehmer Planet geworden ist. Das ist diese teuflische Irrlehre. Sie ist der Kern des Verderbens. Also, es kommt alles auf die Verhaltensweisen an und nicht auf die Inhalte und nicht auf die Wahrheit. Und was die Verhaltensweisen anbetrifft, so haben wir unseren Beitrag zu leisten. Und wer eben konservativ ist, gut. Er darf nur nicht behaupten, dass seine konservative Einstellung die einzig richtige ist. Dann ist er kommunikativ unfähig, wird ausgeschlossen. Wer absoluten Anspruch für sich usurpiert, sich anmaßt, der will nicht mitmachen. Ist ja kein Mitmacher. Weg mit ihm. Weg mit ihm. Sehen Sie, das ist auch der totalitäre Keim des Progressismus. Was ist denn totalitär? Eine Militärdiktatur? Oder die Diktatur Frankos? Ist das totalitär? Nicht die Spur. Hat mit Totalität gar nichts zu tun. Diktatur heißt, das kann man gutheißen, das kann man nicht gutheißen. Jede Staatsform hat ihre Gefahren, ihre Chancen, ihre negativen, positiven Seiten. Diktatur heißt, um die Politik kümmert sich letztlich nur einer. beziehungsweise die, die von ihm bestellt sind. Alle anderen, die können politische Ansichten haben, haben aber kein Recht, sie zu äußern beziehungsweise in die Waagschale zu werfen, zur Geltung zu bringen. Das heißt Diktatur. Aber jeder wird in Ruhe gelassen und kann sein Privatleben führen. Ganz anders im Totalitären. Totalitäre Systeme kommen immer aus Unternehmungen, die die Menschheit en bloc bessern wollen. Wer aber die Menschheit kollektiv bessern will, braucht ein Rezept, ein Konzept, ein System. Wer sich in dieses System einfügt, ist ein Freund der Menschen. Wer sich nicht einfügt, wer wagt anders zu denken, ist kollektiv, kommunikativ unbrauchbar. Der wird so oder so totgeschwiegen, liquidiert. Wie auch immer, liquidiert. Besuchen Sie mal solche progressistischen Mustervereine, wie zum Beispiel Eschborn in der Nähe von Frankfurt. Sogenannte integrierte Vereine. Wer mitmacht, darf mitmachen. Der ist hochwillkommen. Aber er muss mitmachen. Behaupten, das, was ich jetzt sage, ist das einzig Katholische, das schließt ihn aus. Er muss seine eigene Auffassung relativieren und in den großen Einheitsbrei mit einbringen. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Wer da nicht mitmacht, wird ausgeschlossen, schief angesehen. Der führt ja ein Privatleben. Der hat ja eigene Absolutheitsvorstellung. Der ist ja unbrauchbar. Der macht ja nicht mit. Die Älteren unter Ihnen, beziehungsweise die Mittelalterlichen unter Ihnen, die wissen ja noch genau, wie es damals war. Wer nicht mitmachte, war Meckerer und Miesmacher, war politisch unzuverlässig. Und so ist es ja auch genau heute. Wer da nicht mitmacht, der wird ausgeschlossen. So wie ich das eben darstelle, wird das natürlich nicht überall so brutal und präzise gesagt. Zumal ja sehr viele brave, konservative Pfarrer durchaus auf dem Boden des Glaubens stehen und den Absolutheitsanspruch aufrechterhalten. Sie merken nur nicht, was gespielt wird. Sie lesen den neuen Ordo der Messe in guter Absicht und daraus folgt das Entsetzliche, dass sie gültig zelebrieren, wenn nicht, das ist erst das Schlimme, dass ja der neue Ordo aus sich die Gültigkeit nicht ausschließt. Und jetzt meinen einige in einem Wahn befangen, ja, wenn sie gültig ist, ja gut, kann man ja hingehen. Da ist es ganz und gar nicht gut. Und du darfst ganz und gar nicht daran teilnehmen. Gibt gar keine Frage. Ja, aber es vollzieht sich doch das Opfer des Gottmenschen. Umso schlimmer, denn dieses Opfer des Gottmenschen wird durch diesen neuen Ordo entstellt und entehrt. Deshalb darf ich da nicht mitmachen. Kommen Sie doch endlich von der Gültigkeitsfrage los. Wenn ich heute als Priester abfalle, vom Teufel mich beherrschen lasse, und in einen richtigen Hass gegen Christus hineingerate und mich anschicke zu zelebrieren, um Christus zu beleidigen, in der möglichst unwürdigen Form. Mit einem zerbrochenen Holzteller, mit einem schäbigen Stück Graubrot, mit miesem, schlechtem Wein, in einem Bagelitbecher, auf einem dreckigen Küchentisch, schnell hausgemachte Texte, die aber durchaus dem Wesen des Messopfers gemäß verstanden werden können, in Kurzform. Diese Kurzform zum Beispiel ist offiziell erlaubt, wenn der Tabernakel nicht aufgeht oder wenn der Priester plötzlich feststellt, 200 Leute wollen dringend zur Kommunion und es sind keine Hostien konsekriert. Da holt er sich Nell Hostien aus der Sakristei und holt in Kurzform die Heilige Messe nach. Sie sehen also, dass das geht. Gell? Das ist dann keine Schändung, wenn er es in Würde macht, ganz sicher.
Jetzt. Da ging der Tabernakelschlüssel nicht. Konnte machen, was ich wollte. Der Tabernakel ging nicht auf. Da musste ich Hostien nehmen und in Kurzform noch einmal zelebrieren. Die Wandlung sprechen und so weiter. Kurz die Opferbereitung, kurz die Wandlungsworte und dann konnte ich die Kommunion darreichen. Nun will es ein solcher Priester aus Hass tun, ohne Not, nachdrücklich unwürdig, gemein. Er spricht die Wandlungsworte, er will verwandeln, um zu schänden. Ist diese Messe gültig? Selbstverständlich. Sie ist gültig. So hat sich Gott uns in die Hand gegeben. So, darf man dabei sein? Nie und nimmer. Denn wer dabei ist, nimmt teil an einer Schändung. Also Sie sehen, dass mit der Gültigkeit gar nichts gesagt ist. Dass der neue Ordo von vielen braven, konservativen Priestern gültig gefeiert wird, macht die Sache keineswegs besser. Da heißt immer, der Pfarrer Milch erkennt die neue Messe an. Er denkt im Traum nicht dran, sie anzuerkennen. Trauernd stellt er fest, dass sie gültig ist. Und dass sie gültig zelebriert wird, regelrecht, schön, jeden Tag, von braven Priestern, das ist der viel schlimmere Skandal als Messfestivals, Fastnachtsmessen oder was weiß ich nicht alles für deutliche Exzesse. Das ist der eigentliche Skandal, der progressistische Alltag von konservativen Priestern, die keine Ahnung haben. Und in einer falschen Gehorsamsvorstellung befangen sind. Die sagen, gewiss, es ist vieles, was durchaus zu verurteilen ist, durchaus zu bedauern ist, aber man muss eben gehorchen und nur im Rahmen der Legitimität und des Gesetzmäßigen kann ich von innen her durch das Erleiden von alledem eine Besserung herbeiführen, außerhalb der Mauern ist das unmöglich. Nun, wir sind nicht außerhalb der Mauern. Ganz und gar nicht. Ich bin mittendrin. Meine Suspendierung war nicht Unrecht, sonst müsste ich gehorchen. Was mir an Unrecht zugefügt wird, vom Bischof oder vom Papst, muss ich fraglos auf mich nehmen. Der Gehorsam ist unabdingbar. Die Suspendierung, nicht weil sie Unrecht war, sondern sie ist ungültig. Völlig ungültig. Deshalb brauche ich diese Suspendierung gar nicht sagen, wie auch die Suspendierung des Erzbischofs völlig ungültig war. Und meine Suspendierung erfolgte ja unter dem Aspekt, dass ich mich zum Erzbischof bekannte. Also völlig ungültig. Ich durfte gar nicht gehorchen. Durfte ich nicht. In der Kirche muss man entweder gehorchen oder man darf nicht gehorchen. Der Gehorsam ist nie ins Belieben gestellt. Wenn ich gehorchen darf, muss ich auch gehorchen. Der Gehorsam ist nie ins Belieben gestellt. Deshalb sind wir ja mittendrin, durchaus. Wir sind mittendrin. Wir feiern die Heilige Messe so, wie Christus sie will. Und das ist das Entscheidende. Und nur dabei dürfen wir teilnehmen. Der Irrtum von vielen Seiten aus den Reihen der Una Voce und so weiter ist der, dass sie sagen, die Messe ist gültig, also darf ich, ja muss ich, daran teilnehmen. Nein! Eindeutig nein! Da gibt es überhaupt keine Frage. Ich darf ja auch nicht teilnehmen an der göttlichen Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus. Ich darf dabei sein, mir sie ansehen, natürlich, aber nicht teilnehmen. Und die wird im ich darf natürlich an ihr teilnehmen, sofern sie im Rahmen der Unierten gehalten wird, also im Rahmen der katholischen Kirche, aber im Rahmen der Schismatiker
der Russische oder Grieche Orthodoxen, darf ich eben nicht dran teilnehmen, obwohl sie ihn höchst würdig, höchst gläubig, höchst gültig dort gehalten wird. Ich darf nicht teilnehmen. Und wenn schon das eindeutig ist, dann schon gar nicht bei der neuen Messe. Die Gültigkeitsfrage spielt dabei gar keine Rolle. Wenn es nicht gültig wäre, brauchen wir uns ja gar nicht so aufzuregen. Da wäre es halt ein dummes Theater, eine Vortäuschung. Wäre halt Brot. Da könnte gar nicht viel geschändet werden. Das Ungültige kann ja nicht geschändet werden, sondern nur das Gültige. Das ist ja das Aufregende dabei, dass gültig sein kann. Natürlich von jungen Springern, die da gerade so nach 65 geweiht worden sind, da habe ich starke Zweifel, ob die Sache gültig ist, weil die ja gar nicht mehr die richtige Intention haben können. Auch wenn sie Intention haben, ich will tun, was die Kirche tut, sie haben ja einen falschen Kirchenbegriff. Da ist die Sache schon durchaus zweifelhaft. Aber die würden auch die tridentinische Messe ungültig lesen. Und so müssen wir die Sache klar sehen. Ja, sehen Sie mal, ich habe Ihnen eben diese Falschideologie geschildert. Aber war nicht Strömungen, die in diese Richtung drängten, schon vor 1958 da? Sind nicht einige vielleicht unter euch, die sich an die Jugendbewegung erinnern? An die Gemeinschaftsmesse? An all die Spiränzchen in Zeltlagern und so weiter? Wo dauernd behauptet wurde, die Gemeinde oder die Gemeinschaft bringt das Opfer dar. Und das Entscheidende dabei ist die Gemeinschaft. Da fing es doch schon an. Ist ja grundfalsch. Völlig falsch. Die Kirche ist keine Gemeinschaft. Die Kirche besteht auch substanziell nicht aus Gemeinden. Was ist die Kirche? Nächsten Sonntag werde ich ausführlich darüber sprechen, sehr ausführlich. Das streife ich jetzt nur. Die Kirche ist nichts anderes als das Opfer des Christus und seine Annahme durch Maria. Das ist die Kirche. Heute, gestern, morgen, übermorgen und in Ewigkeit. Das ist die Kirche. Also die Fortsetzung dessen, was Christus ist und Christus tut. Das Gebaren des Hauptes. Und die Erfüllung, die volle Wirksamkeit der Erlösungstat in Maria. Wenn nur Maria erlöst wäre, hätte das Kreuzesopfer Christi seinen vollen, unüberbietbaren Erfolg gehabt. Wenn alle anderen verdammt wären, wenn nur Maria erlöst wäre, wäre der Erfolg unüberbietbar. Also das, was da geschieht, im Grunde muss die Schola, die gehört eigentlich dazu, in der Ostliturgie der Chor, vorne an den Altar. Was repräsentiert der Chor Maria? Der Chor kommentiert, meditiert, kontempliert das heilige Geschehen. Der Chor, die Schola, tut das, was Maria tut. Sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen, bewegte sie in ihrem Geiste. Das ist genau das Meditieren, klassisch ausgedrückt. Sie aber bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, mütterlich, bergend. Die geistige Schwangerschaft, die damit ausgedrückt wird. Und das Gebären ist dann das große Ratgeben und Verkündigen, das Prophetische. Das Prophetische und Mütterliche ist tief miteinander verwandt. Dann ist Christus, der Priester, der das Opfer vollzieht, der Opfernde sichtbar im Priester. Christus als der Geopferte, real gegenwärtig nach der Wesensverwandlung, als Hostie, er ist nicht in der Hostie, er ist die Hostie. Muss ich ja immer richtig ausdrücken. Ich sehe Gott. Und die Messdiener repräsentieren nicht die Gemeinde, sondern die Engel, die dienend diesem erhabenen Geschehen beiwohnen. Dieses Geschehen ist völlig unabhängig, völlig saturiert. Dieses Geschehen bedarf keines einzigen Anwesen. Es ist vorgegeben, entrückt. Und diese Vorgegebenheit, Entrücktheit und Unabhängigkeit muss zum Ausdruck kommen. Dadurch, dass das Geschehen groß in seinem Eigenrecht, in seiner Eigengesetzlichkeit sich vor uns erhebt. Wer hinzukommt, gewinnt, wer fortbleibt, verliert. Das Geschehen selbst gewinnt durch keinen Hinzutretenden, nur der Hinzutritt gewinnt. Es verliert durch keinen Fernbleibenden, nur der Fernbleibende verliert. Gerade weil dieses Geschehen dich nicht braucht, mich nicht braucht, deshalb ist es ganz für dich da. Denn ich brauche den, der mich nicht braucht. Als ich konvertierte, war ich sehr glücklich darüber, dass mein Wunsch, den ich äußerte, mit relativer Kühlheit registriert wurde. Es wäre mir höchst peinlich gewesen, wenn man mit Jubel das begrüßte. Ach, wie schön! Kommen Sie herbei! Kommen Sie in unsere Arme! Schon wieder eine Seele gewonnen. Ich wollte die Kirche als eine unabhängige, souveräne Königin erfahren, die meiner nicht bedarf. So will ich die Kirche sehen. Und nicht als eine nette Gemeinschaft von freundlichen Menschen untereinander. Nicht als Kollektiv und nicht als Wir. Und wenn sich hier das heilige Messopfer ereignet und du bist da, was ist das Entscheidende? Dies und du, sonst gar nichts. Es gibt kein rechts und kein links und kein hinten und vorne, kein drumherum. Er mit seinem Opfer und du, aus, das ist Senkrechte. Darum schaut jeder in eine Richtung. Rechts und links interessiert mich nicht. Und erst unter solchen, die vom Strahl, vom unabhängigen Strahl, der freien Hingabe des Gottmenschen getroffen sind und in freier Antwort ihr Ja gesagt haben, erst unter solchen ergibt sich als Heilsfrucht Gemeinde. Gemeinde ist also nicht ein Wesensbestandteil der Kirche, sondern eine Heilsfolge dessen, was Kirche wesenhaft ist. Das ist außerordentlich wichtig. Weg vom Wir, er und du, wie der heilige Augustinus sagt. Christus, Gott und die Seele, sonst nichts. Ist das egoistisch? Ganz und gar nicht. Gerade erst daraus erwächst mir die Möglichkeit und das wahre Bewusstsein, den Wert des Anderen zu erkennen und den Anderen zu lieben. Und die sich unter diesem Aspekt erkennen, werden automatisch Gemeinschaften. Und werden auf ihre Gemeinschaft nicht reflektieren, sagen, ach, was sind wir für eine schöne Gemeinschaft. Wollen Sie nicht auch zu unserer schönen Gemeinschaft kommen? Ich bin bestimmt nicht kontaktarm. Wer mich kennt, weiß das. Aber wenn ich mit diesem Anspruch irgendwo empfangen werde, wollen Sie nicht auch in unsere schöne Gemeinschaft kommen, sage ich sofort auf Wiedersehen. Da hebt mich nämlich schon zum Brechen. Das ist schamlos. Das ist schamlos. Das ist so ähnlich, wenn ich also vor einem gewaltigen Ereignis stehe, einem landschaftlichen Ereignis, das mich packt. Und da kommt einer zu mir und sagt, es ist ergreifend, das ist alles weg. Mund halten. Und wenn man feststellt, ach, wie schön, dass wir eine so herzliche und nette Gemeinschaft sind, ist alles weg. Die Gemeinschaft ist, sie wächst, sie wird geboren, sie wächst organisch. Denn das ist Kirche. Darüber am nächsten Sonntag sehr, sehr ausführlich mit allen Konsequenzen. Aber das ist wichtig zu wissen. Und sehen Sie mal, wie viele sind denn in dieser falschen Gemeinschaftsvorstellung befangen? Wie viele meinen denn auch in unseren Kreisen, das kollektive Gebet sei wichtiger als das Gebet des Einzelnen? Man würde erst richtig beten, wenn man gemeinsam betet. Das Wir stehe über dem Ich. Das ist doch der Kern, da ist doch schon der Keim des Irrtums drin. Und wenn einer so wir-gebunden ist, so kollektiv gebunden, wie aus dem polnischen Volk kommend und in Verfolgungszeiten so intensiv Gemeinschaft erlebt hat und diese ganze Jugend bewegte, Liturgie bewegte Falschvorstellung von Gemeinschaft miterlebt hat. Wie schnell landet der in der Vorstellung, die Heilige Messe ist ein Gemeinschaftsgeschehen, ein Gemeinschaftsereignis, bis hin die Heilige Messe, die Eucharistiefeier ist eine Versammlung der Gläubigen unter dem Aspekt des Wortes, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, damit ich bin ich mitten unter ihnen. Aber das ist falsch. Christus will mit diesem Wort sagen, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen erkennen, dann geschieht das dadurch, dass ich in ihnen bin. Das ist nämlich die umgekehrte Reihenfolge der Ursächlichkeit. Wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, dann ist das nur dadurch möglich, dass ich in ihnen bin. So ist das zu verstehen. Und nicht umgekehrt. Aber er ist nur erst dadurch in ihnen, dass der je Einzelne sein Ja-Wort gesagt hat. Denn alles, was da geschieht, alles, was du im Glaubensbekenntnis aufzählst, die Menschwerdung Gottes, das ist ja das, was wir glauben, dass es einen Gott gibt, das wissen wir aus der Erkenntnis. Dass Gott Mensch geworden ist, wissen wir aus dem Glauben. Und das ist überhaupt das Interessante überhaupt. Dass es Gott gibt, kann mir wenig nutzen. Ich weiß ja nicht, ob er sich für mich interessiert und wie weit er sich für mich interessiert. Aber dass er Mensch geworden ist, heißt, dass er eingebrochen ist und zu meinem Schicksal geworden ist. Sodass ein heiliger Eros mich durchdringt, es um mich passiert. Denken Sie an den heiligen Paulus. Yahweh am Kreuz, Yahweh am Galgen, Gott am Galgen. Das war für Saulus unvorstellbar. Eine äußerste Gotteslästerung. Er schnaubte. Die müssen getötet werden, die sich so an dem erhabenen, einzigen Gott, dessen Namen wir nicht zu nennen wagen, versündigen. Und dann kam der Augenblick, ja, das ist ja wahr. Das ist ja tatsächlich wahr. Gott am Galgen für mich. Von da ab, von diesem Datum an können wir überhaupt Gott erst lieben. Weil die Selbstliebe mit der Gottesliebe dann in eins kommt und Gott mein Schicksal ist. Meins. Und das Ganze gehört mir ungeteilt. Nicht wir. Das bringe ich schon den kleinen Kindern bei. Ich versuche es ihnen beizubringen. Für wen hat er es gehabt? Für uns. Stimmt. Sag es nochmal richtiger. Für mich. Aha. Für mich. Die Menschen, kann ich mich so schön verstecken. In einem Kollektiv, in einem Wir. Nein, ungeschützt, auf freier Pläne. Gehört dir der ganze ungeteilte Umfang des gottmenschlichen Unternehmens. Und er hätte alles getan, wenn es nur dich als einzigen Menschen gäbe. Du ganz allein, barhäuptig, ungeschützt, bis diesem Angebot ausgesetzt. ja oder nein. Dieses Feuer der Unbedingtheit muss in dir lodern. Aber wie leicht sind wir selber von einer kollektivistischen Vorstellung gepackt. Nun ist es so, selbstverständlich gibt es christliche, vorchristliche, adventliche Wahrheitskörner in allen möglichen Religionen. Ja, der Irrtum selber lebt ja nur von der Wahrheit. Der Irrtum selbst frisst sich an der Wahrheit satt. Der Irrtum nimmt etwas aus dem Wahrheitsgefüge heraus und verabsolutiert es. Sich etwas herausnehmen, sagt unsere Sprache. Das heißt, aus dem Gefüge, aus dem gültigen Gefüge wird ein Teil herausgenommen und es wird so getan, als sei dieser Teil alles. Auf Griechisch heißt das Hairen, nehmen. Und dieses Herausnehmen, Hairesis, Heresie. Das ist Heresie. Ein Stück Wahrheit wird verabsolutiert. Wir als katholische Kirche, als solche, sofern es die katholische Kirche ist, haben allein die Fähigkeit und den Überblick zu bestimmen, was wahr ist und was falsch ist. Wo Wahrheitskörner sind, die wir souverän verwerten und für uns in Anspruch nehmen. Was nicht in Anspruch genommen werden kann. Prüfet alles, behalte das Wahre, behalte das Gute. Denn wir stehen auf der Höhe, von der aus wir alles beurteilen, ohne von jemandem beurteilt werden zu können, sagt der heilige Paulus. Ganz tief zurecht. Das ist wahr. Welche falschen Folgerungen ziehen daraus die Progressisten? Weil in anderen Religionen auch Wahres drin ist, sind sie uns also irgendwie doch gleichberechtigt und wir müssen sie auch als Erscheinungsformen des Christlichen konzidieren. Das ist eine falsche Schlussfolgerung daraus. Sehen Sie, der Papst, ich habe sein Buch gelesen, zum Beispiel das Buch gelesen, seine Gespräche mit Froissart. Vielleicht kennen Sie sein Buch Gott existiert, ich habe ihn gesehen. Er sagt vieles Wahre. Er hat auch eine durchaus spekulative Fähigkeit zu theologisieren. Aber in entscheidenden Punkten ist er benebelt und wir dürfen die Macht Satans nicht unterschätzen. Das Geheimnis der Bosheit, wie schnell er einen Menschen herumkriegt, herumdreht ins Falsche. Gerade oft die Intelligentesten. Und glauben Sie mir, die den Progressismus durchaus für katholisch halten und ihn sehr vertreten, sind oft gerade besonders intelligente. Und ihrer bedient sich Satan. Und nun, meine lieben Brüder und Schwestern, lassen Sie mich am Schluss das sagen, was mit Hinblick auf den Papst unbedingt gewusst werden muss. Sie erinnern sich, dass ich vorhin gesagt habe, nur dann ist der Papst kein Papst und hat den Stuhl des Petrus usurpiert, besetzt, wenn er ganz bewusst eine Überzeugung hegt, von der er weiß, dass sie nicht katholisch ist. Wenn er also mit anderen Worten seine so erworbene Macht benutzen will, um die katholische Kirche zu zerstören. Er tut so, als ob er Papst wäre, alle halten ihn für den Papst und er benutzt diesen Irrtum, um von innen her klug, raffiniert, die katholische Kirche kaputt zu machen. Ist das denn überhaupt denkbar, meine lieben Brüder und Schwestern? Antwort: Es ist nicht denkbar. Es ist in sich vollkommen unmöglich. Christus hat den Simon, Sohn des Jonas, zum Petrus gemacht. Petrus ist seine Amtsbezeichnung, aber auch sein Name. Damit ist seine Person bezeichnet. Und alle Personen, die in seiner Nachfolge auch aufgrund der entsprechend festgelegten Wahlprozedur das übernehmen, was Petrus ist, zum Petrus werden und so auch vom Herrn das Wort vernehmen, du bist Petrus. Weil du Petrus bist, darum hat die Kirche ein Felsenfundament, das notwendige Felsenfundament, das ihr Dasein und ihre göttliche Beglaubigung garantiert. Dieses Felsensein beruht nicht auf dem Charakter, auch nicht auf der Überzeugung, auch nicht auf den Taten, Worten, Anordnungen, Befehlen, Reden, Predigten und so weiter des Petrus, der kann in großen Irrtümern befangen sein. Aber er ist Petrus, er ist Papst und weil er Papst ist, darum ist durch sein bloßes Sein als Person, als Petrus, der Bestand der Kirche garantiert. Sie werden sich vielleicht wundern, das zu hören, aber bedenken Sie, was das heißt. Ein Papst mag leben, so unmoralisch wie der Borgia-Papst, Alexander VI. Er mag in zentralen Irrtümern befangen sein, wie Paul VI. Er mag wie der allererste Papst, eben Simon, Sohn des Jonas, der erste Petrus, über das Gesetz des Moses und seine weitere Wirksamkeit in das Christentum hinein, in einem dauernden, wesenhaften Irrtum befangen sein, sodass er vom heiligen Paulus hören musste, wenn du recht hättest, wäre Christus umsonst gestorben, oder du benimmst dich so, als wäre Christus umsonst gestorben. Außerdem steht in der Heiligen Schrift gar nichts davon, dass Petrus daraufhin eine Sinneswandlung vorgenommen hat. Wir wissen nichts. Und es ist nicht einmal sehr wahrscheinlich, höchst wahrscheinlich ist es vielmehr, dass er mindestens für die Judenchristen daran festgehalten hat, sie müssen beschnitten werden und das ganze Gesetz des Moses mit allen Einzelvorschriften annehmen und durchführen. Ein grundlegender Irrtum, auch für Judenchristen. Also, was macht jetzt diese Felsenhaftigkeit aus, meine lieben Brüder und Schwestern? Dass er tief überzeugt, alles, was er denke, sei mit Christus konform, sei katholisch, dass er für den Fall, er wolle ein Dogma im Sinne seiner falschen Überzeugung, seiner gut gemeinten Irrtümer definieren, daran gehindert wird. Wie, ist ganz egal. Er bricht sich ein Bein, er stirbt vorher, er wird krank, andere Umstände kommen dazwischen, jedenfalls der noch so sehr im Irrtum befindliche Papst wird absolut daran gehindert, eine falsche Entscheidung in Glaubens- und Sündendingen für die ganze Kirche zu proklamieren. Und hier liegt die Felsenhaftigkeit seines Amtes. wie weit er sonst seines Amtes waltet, wie gut er seines, wie richtig er seines Amtes waltet, ist dabei nicht entscheidend. Entscheidend ist, er ist der Petrus. Und jetzt stellen Sie sich vor, es wäre möglich, dass heimlich ein Papst formaler Heretiker ist. Das heißt also, dass er einer Überzeugung huldigt, auch in seinem tiefsten Herzen, ohne dass andere es merken, von der er genau weiß, sie ist nicht mehr katholisch. Er wäre also von diesem Augenblick an kein Katholik und eben dadurch kein Papst mehr. Wenn er sich dann als Nicht-Papst entscheiden würde oder anschicken würde, ein falsches Dogma zu definieren, würde ihm ja die Verheißung des Heiligen Geistes gar nicht zuteil. Er könnte als Nicht-Papst dann so tun, als ob, und die Menschen völlig in die Irre führen. Und man müsste bei jedem Papst Angst haben, ist er es auch wirklich, denkt er auch wirklich so, wie er nach außen tut, hegt er vielleicht in seinem Innersten doch sehr bewusst eine antikatholische, unkatholische Überzeugung als solche? Das ist undenkbar. Das wäre absolut gegen die Verheißung. Dann würde sich Christus als ein Lügner, als ein Narr oder als ein krankhafter Mensch erweisen. Es ist also vollkommen unmöglich, dass je einer, der als Papst anerkannt, als Papst von der Welt und von den Gläubigen angesehen wird, der als einziger den Anspruch erhebt, Papst zu sein, es ist völlig unmöglich, dass ein solcher formaler Heretiker ist. Also eine Überzeugung hegt, von der er genau weiß, dass sie nicht katholisch ist. Also wissen wir, dass auch Paul der VI., dass auch Johannes Paul der II. Davon überzeugt ist, was ich denke und sage, ist katholisch, auch wenn es objektiv antichristlich ist. Und sehen Sie, daher ist diese ganze Frage, ist der Papst ein gültiger Papst oder kein gültiger Papst, von daher ist diese ganze Frage innerlich sinnlos und unlogisch. Die Vorstellung eines Papstes, der bewusst antikatholische Ideen hegt, ist ein innerer Widerspruch. Einen solchen Papst kann es nicht geben. Und gäbe es ihm, wäre die ganze Verheißung des Christus hinfällig. Wir können daher nicht nur, wir müssen davon ausgehen, dass Johannes Paul II. Gültiger Papst ist. Und der Erzbischof, unser Erzbischof, tut das Beste daran, wenn er immer wieder versucht, mit einer Hoffnung gegen alle Hoffnung, den Papst zur wahren Ausübung seines in ihm wohnenden Amtes zu bringen. Dieses in ihm wohnende Amt entfaltet er nicht, aber daran knüpfen wir an. Weil er es wesenhaft Petrus ist, beten wir für ihn, auch im Kanon wird er in das offizielle Gebet der Kirche mit einbezogen, auch der jeweilige Bischof. Das ist das, womit ich schließen möchte. Und nun bitte ich Sie sehr dringend, meine lieben Brüder und Schwestern, schließen Sie die Akte über dieser Frage. Wenden Sie sich wieder den wesentlichen Inhalten zu. Ich danke Ihnen. Meine lieben Brüder und Schwestern, gerade Sie, die Sie an jenem Sonntag im Saarbrückener Priorat meine Rede gehört haben, haben sicherlich bemerkt, dass ich den Schluss anders formuliert habe, verdeutlicht habe. Beim Hören meines Vortrages habe ich nämlich bemerkt, dass am Schluss ein bloßes Denkspiel auch als eine Möglichkeit von mir dargestellt wurde, gegen meinen Willen. Man konnte es so verstehen und es war von daher leicht missverständlich. Selbstverständlich ist dies, dass der Papst ein formaler Heretiker ist, ein reines Denkspiel. In sich unmöglich. In der Wirklichkeit wird und kann so etwas nie vorkommen. Der Papst wird immer einer sein, der von seiner Katholizität überzeugt ist, auch wenn er objektiv irrt. Jeder andere Gedanke ist reines Denkspiel, kann aber niemals Wirklichkeit werden. Aus diesem Grunde habe ich den Schluss meines Vortrages verdeutlicht. Ich danke Ihnen.